Die Radio Wissen. Update.
Ich lebe 20 Jahre schon in Deutschland. Ich war noch nie woanders. Für mich ist es eine Heimat und ich möchte mindestens genauso gut behandelt werden wie jemand, der Müller heißt.
Radwan Ali Khan ist sauer. Der Sohn libanesischer Einwanderer wurde schon häufiger im Job diskriminiert und damit ist er nicht alleine. Das zeigt eine Studie des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Die Diskriminierung junger Migranten beginnt bei der Lehrstellensuche und setzt sich im Job fort. Das ist unser Top-Thema jetzt im Update. Ich bin Stefanie Gebert.
Update.
Deutsche Firmen suchen nach Auszubildenden. Für dieses Jahr sind noch 37.000 Stellen in ganz Deutschland unbesetzt. Da überrascht es, dass der Deutsche Gewerkschaftsbund, kurz DGB, jetzt in seinem Ausbildungsreport feststellt, viele Schulabgänger, die gerne einen Job hätten, werden gar nicht erst zu den Vorstellungsgesprächen eingeladen. Und das, weil sie ausländische Wurzeln haben, also aus dem Libanon, dem Sudan oder der Türkei kommen. Radwan Ali Khan zum Beispiel, der Berliner, lernt jetzt Einzelhandelskaufmann. Seine Eltern stammen aus dem Libanon. Radwan hat sich genau überlegt, wie er sich beim Vorstellungsgespräch anzieht und ob er seinen Bart behalten soll.
Wenn die einen Schwarzkopf mit Bart sehen, egal ob er einen deutschen Pass hat, dann ist natürlich schon so kritisch, gehört er zu irgendeinem Verein, der Terror macht oder nicht. Und wenn da halt so ein Blonder einen Bart hat, merke ich zumindest, ist es natürlich nur Style.
Diese Erfahrung deckt sich mit den Ergebnissen des DGB-Ausbildungsreports. Insgesamt wurden dafür 18.000 Azubis befragt. Fast jeder vierte befragte Migrant hat angegeben, schon mal benachteiligt worden zu sein, sagt DGB-Jugendsekretär Florian Hagenmeller.
Da sind Fälle von jungen Menschen, die einfach aufgrund ihres Namens ganz einfach diskriminiert werden, aufgrund ihres Herkunftsorts oder auch Stadtbezirks.
Und die Studie geht noch weiter. Azubis mit Migrationshintergrund sind außerdem häufiger mit ihrer Ausbildung unzufrieden als der Durchschnitt. Sie ergreifen seltener ihren Traumjob und weichen stattdessen auf Stellen aus, in denen weniger gute Ausbildungsbedingungen herrschen. So gibt es nur wenige Banklehrlinge mit Migrationshintergrund, aber viele Auszubildende im Friseurhandwerk. DGB-Jugendsekretär Florian Hagenmiller zeigt sich entsetzt.
Dies sind aus unserer Sicht erschreckende und unhaltbare Zustände. Schreibt sich die Bundesrepublik Deutschland doch allzu häufig auf die Fahnen, ein besonderes, weltoffenes Land zu sein.
Nach Ansicht des DGB fängt die Diskriminierung schon in der Schule an. Es machen weniger Jugendliche mit ausländischen Wurzeln Abitur als Deutschstämmige. Deshalb verlangt der DGB:
Wir brauchen zwingend wesentlich mehr Prävention schon in der Schule, wesentlich mehr Prävention im Betrieb. Und vor allem brauchen wir ganz zwingend gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer. Wir brauchen gut ausgebildete Ausbilder, die im Endeffekt Diskriminierung gleich im Keim ersticken.
Übrigens sind viele Lehrlinge in Deutschland, egal welcher Nationalität, mit ihrer Ausbildung unzufrieden. Denn das zeigt die Studie auch. Azubis müssen oft Überstunden machen. Rund 40% der Befragten gibt an, länger arbeiten zu müssen, darunter auch viele Minderjährige, die mehr als 40 Stunden in der Woche ran müssen. Das ist laut DGB aber eigentlich nicht erlaubt.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Im Netz wird der DGB-Ausbildungsreport kritisch diskutiert. Bei Zeit Online schreibt Mugu 1: Jedes Unternehmen sollte verpflichtet werden, in jedem vorhandenen Arbeitszweig eine bestimmte Anzahl, also Quote von Migranten anzustellen. Unternehmen sind oftmals nur mit Druck und Gesetzen handlungsbereit. Wer sich auf Freiwilligkeit verlässt, wird beinahe stets hintergangen. User Pinguin-Dompteur fragt sich, wie belastbar die Zahlen des Ausbildungsberichts sind. Es wird nie eine Firma offen aussagen, dass sie jemanden wegen eines Migrationshintergrunds, des Geschlechts, was auch immer, benachteiligt haben. Und wenn man nur die Betroffenen fragt, hat man eben nur gefühlte Wahrheiten. Ob es auch echte sachliche Gründe gibt, wird man nie erfahren. Es bleibt immer hochspekulativ. Und Nizre meint: Seltsam, hier im Ruhrrandgebiet hat eigentlich so gut wie jeder Handwerker Migrationshintergrund. Und die Azubis von Hausarzt bis Sparkasse ebenfalls. Und User SQRT findet: Die beste Brücke ins Arbeitsleben sind nach wie vor ordentliches, pünktliches Auftreten und gute Sprachkenntnisse. Leider fehlt es bei den oben aufgelisteten Punkten deutlich. Und zwar nicht nur bei den Kandidaten mit Migrationshintergrund.
Was sonst noch wichtig war?
In Deutschland wird weiter darüber diskutiert, wie das Land mit den vielen Flüchtlingen umgehen soll, die gerade kommen. Heute hat Innenminister Thomas de Maizière angekündigt, schneller Geld an die Kommunen zu geben, damit Flüchtlinge ein Dach über dem Kopf bekommen und nicht in Notunterkünften etwa im Zelt schlafen müssen. Dafür prüft der Innenminister nach eigenen Angaben auch eine Änderung des Grundgesetzes.
Wir können mit den bisherigen Verfahren und Regeln, die wir uns für den Normalbetrieb gegeben haben, bei Bauvorschriften, bei Vergabevorschriften, bei vielen anderen, können wir uns Zeitverzug nicht leisten. Insbesondere dann, wenn wir die Menschen aus den Zelten in winterfeste Unterkünfte bringen wollen. Und auch dann, wenn wir diejenigen, die Schutz verdienen, sehr schnell in Arbeit bringen wollen.
Bis Oktober sollen, wenn nötig, Gesetze geändert werden, so de Maizière weiter. Die Opposition hat noch einmal gefordert, dass Asylverfahren schneller abgewickelt werden. 2000 zusätzliche Stellen sind beim Bundesamt für Migration bewilligt worden. In Zukunft soll es nur noch 3 Monate dauern, bis über einen Asylantrag entschieden ist. Am Ostbahnhof in Budapest sitzen weiter tausende Flüchtlinge fest. Sie demonstrieren vor dem Gebäude und verlangen, dass die Polizei sie nach Deutschland und Österreich ausreisen lässt.
Sie erlauben uns nicht weiterzufahren in andere Länder wie Deutschland. Sie haben den Bahnhof gesperrt.
Unter den Demonstranten sind auch Flüchtlinge, die schon in Ungarn registriert sind. Sie weigern sich, dort untergebracht zu werden. Inzwischen hat der Budapester Bürgermeister angekündigt, neben dem Bahnhof ein Zeltlager zu errichten. Italiens Regierung hat entschieden, dass sie wieder vorübergehend die Grenzen am Brennerpass in den Ostalpen kontrollieren wird, um Flüchtlinge abzufangen. Italien reagiert damit auf eine Bitte aus Bayern. Dort sind in den letzten Tagen Tausende über die Balkanländer angekommen. Die bayerischen Behörden hatten deshalb um eine Verschnaufpause gebeten, um erstmal diese Menschen versorgen zu können. Die Liste der Vorwürfe gegen Bosco Ntaganda ist lang. Der kongolesische Rebellenführer muss sich seit heute vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag verantworten. Ntaganda wird vorgeworfen, Menschen ermordet, ganze Dörfer vertrieben, Frauen vergewaltigt und Kinder zu Soldaten gemacht zu haben. Die Chefanklägerin sprach in ihrem Eröffnungsstatement von unvorstellbaren Gräueltaten. Als Beispiel berichtet sie von einer Attacke auf Arbeiter in einer Bananenplantage im Osten des Kongo.
They had cut the bellies of 4 or 5 of the women.
4 oder 5 Frauen hatten sie die Bäuche aufgeschlitzt. Die Kinder sind geradezu abgeschlachtet worden. Überall war Blut. In diesem Prozess geht es um Herrn Ntagandas Verantwortlichkeit für die Toten im Bananenfeld in Kogu.
Verübt wurden diese Verbrechen vor mehr als 10 Jahren. Damals kämpften verfeindete Milizen um die Vorherrschaft in der rohstoffreichen Provinz Ituri. Ntaganda plädierte heute vor Gericht auf nicht schuldig. Der Prozess wird nach Einschätzungen von Beobachtern mehrere Jahre dauern. Bei der Lufthansa und Germanwings sind ab sofort wieder jederzeit Streiks möglich. Die Pilotengewerkschaft Cockpit hat die Tarifgespräche für gescheitert erklärt. Der Grund: Cockpit wirft Lufthansa vor, diese wolle nicht darauf verzichten, Jobs für Piloten und Flugbegleiter ins Ausland zu verlagern. Das ist aber nach Ansicht der Gewerkschaft Voraussetzung für weitere Verhandlungen. Die Piloten haben in dem Konflikt schon 12-mal gestreikt. Im Juli war der Versuch zu schlichten gescheitert.
Was noch wichtig wird:
In Chinas Hauptstadt Peking ist morgen eine gigantische Militärparade geplant. Anlass ist die Kapitulation Japans nach dem Zweiten Weltkrieg vor 70 Jahren. Insgesamt sollen 12.000 Soldaten und Soldatinnen mit ihren Panzern und Waffen am Tiananmen-Tor vorbeimarschieren. Offiziell ist die Parade als Zeichen des Friedens gemeint. Kritiker sagen, China will der Welt vor allem die eigene militärische Stärke demonstrieren. Genau deshalb haben viele Staats- und Regierungschefs ihre Teilnahme abgesagt, etwa aus den USA und Europa.
Und sonst in der Welt?
4 Monate ist die Erdbebenkatastrophe in Nepal jetzt her. Noch immer leben da Millionen Menschen in Zelten. Der Wiederaufbau geht nicht voran. Der Chef der zuständigen Behörde hat jetzt zugegeben, dass noch überhaupt kein Geld dafür ausgegeben wurde, obwohl die Weltgemeinschaft umgerechnet mehr als 3,5 Milliarden Euro bereitgestellt hat. Der Staat hat nach Angaben der Wiederaufbaubehörde aber bisher keine konkreten Pläne, was mit dem Geld passieren soll. Grund seien Verzögerungen in der Verwaltung und die Regierung habe sich auf eine Verfassungsänderung konzentriert, statt den Menschen mit dem Nötigsten zu helfen. Die UNO geht davon aus, dass knapp 3 Millionen Überlebende in Nepal auf Unterkünfte, Lebensmittel und Medikamente angewiesen sind und das kurz vor dem Winter. Viele von ihnen leben im Himalaya, der nur schwer zugänglich ist. Bei den beiden Erdbeben im April und Mai waren fast 9000 Menschen in Nepal ums Leben gekommen. In Syrien arbeiten die Kriegsparteien mit allen Mitteln, um ihre Gegner zu zermürben. Allein in der Stadt Aleppo wird nach Angaben des Roten Kreuzes immer wieder gezielt die Wasserversorgung unterbrochen. Auch in der Hauptstadt Damaskus besetzen Kämpfer Pumpwerke und Wasserversorger und machen damit Druck auf die Gegner. Das Rote Kreuz hat Regierung und Rebellen jetzt aufgefordert, Wasser nicht länger als Kriegswaffe einzusetzen. Lebenswichtige Ressourcen wie Wasser müssten aus dem syrischen Konflikt herausgehalten werden. Laut Rotem Kreuz müssen in vielen Städten Löcher gegraben werden, weil die Wasserversorgung unterbrochen oder kaputt ist. In dem Land herrscht mittlerweile seit 5 Jahren Bürgerkrieg. Die Polizei in der iranischen Hauptstadt Teheran findet, dass die Kleiderordnung nicht richtig befolgt wird und will jetzt durchgreifen. Der Chef der Verkehrspolizei hat angekündigt, dass Autos beschlagnahmt werden, in denen Frauen ihren Schleier nicht wie vorgeschrieben tragen. Wer seinen Wagen wiederhaben will, braucht laut Nachrichtenagentur ISNA die Erlaubnis eines Richters. Seit der Islamischen Revolution im Jahr 1979 müssen alle Frauen im Iran Kopftuch oder Schleier tragen, auch Ausländerinnen. Seit Mitte der 90er gehen viele Frauen allerdings lockerer damit um. Vor allem in den Edelvierteln von Teheran fahren öfters Frauen durch die Gegend, deren Kopftuch auf die Schultern gerutscht ist. Auch Irans moderater Präsident Hassan Rouhani setzt sich seit seinem Amtsantritt für eine Lockerung des Kopftuchgebots ein.
Wissensnachrichten. Es gibt viele Nachwuchswissenschaftler an den deutschen Unis, die hangeln sich von Vertrag zu Vertrag und das über Jahre, immer nur Zeitverträge. Planungssicherheit, Fehlanzeige. Aber das will die Politik jetzt ändern. Bildungsministerin Johanna Wanka hat ein neues Gesetz dafür aufgesetzt, um Wissenschaftler zu unterstützen.
Mehr Perspektiven, die planbar sind, die verlässlich sind und die dann auch für junge Familien die Möglichkeit bieten, sich lebenslang auf eine Wissenschaftlerkarriere im System vorzubereiten oder das zu haben.
Soweit Johanna Wanka, unsere Bildungsministerin, Anne Tepper aus den Wissensnachrichten. Jetzt steht also dieses Gesetz. Was steht genau drin?
Dass jede Befristung auch gut begründet werden muss. Was für andere Arbeitnehmer nämlich so im Arbeitsrecht drinsteht, das gilt für Wissenschaftler, die gerade ihre Doktorarbeit schreiben oder ihre Habilitation nämlich nicht. Die haben 12 Jahre Zeit, im Hochschulsystem zu bleiben und in dieser Zeit dürfen sie immer wieder befristet angestellt werden. Auch das ist bei anderen Arbeitnehmern für einen so langen Zeitraum verboten. Diese 12-Jahresfrist hat in den letzten Jahren zu einer Flut von Ultra-Kurzzeitverträgen geführt. 90% haben insgesamt einen befristeten Vertrag.
Also eigentlich der Normalzustand. Wie sieht so eine Begründung dann in Zukunft aus?
Eine ist zum Beispiel die Doktorarbeit und wenn die 3 Jahre dauert, dann soll so lange auch der Vertrag gehen. Genauso bei Forschungsprojekten, für die die Unis Geld von anderen eingeworben haben. Wenn nach der Zeit absehbar ist, für das Projekt brauchen wir doch jetzt noch mal ein halbes Jahr, dann darf auch ein Vertrag für 6 Monate gemacht werden.
Was halten denn die wissenschaftlichen Mitarbeiter selbst von so einem Gesetz?
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die ja viele vertritt, die sagt, das Gesetz, das die Bundesregierung heute auf den Weg gebracht hat, das ist schon gut, aber es gibt auch Schlupflöcher und eigentlich wäre mehr drin gewesen, zum Beispiel eine verbindliche Untergrenze von 3 Jahren für Doktorarbeiten.
Kommen wir von der Arbeitswelt zur Tierwelt. Es geht jetzt um Geier, die finden viele von uns, ja sag mal, nicht gerade sympathisch. In Afrika werden Geier aber immer beliebter und zwar auf dem Teller. Woher kommt der Trend?
Das hat unter anderem was damit zu tun, dass die Menschen, die in Afrika von Wildfleisch leben, im Wald oder in der Savanne nichts anderes mehr finden und deswegen eben mehr Vögel und eben auch Geier jagen. Aber wenn man die Geier nicht selbst isst, sondern sie verkauft, dann kann man damit auch viel Geld verdienen. Unter Umständen mehrere Monatslöhne für ein großes Tier. Ein Forscherteam hat sich da mal auf den Märkten in West- und Zentralafrika umgeschaut und schätzt, dass jedes Jahr rund 6.000 Geier da landen.
Die Zahlen klingen überschaubar. Sind sie wahrscheinlich aber nicht.
Genau, weil die Bestände eben sowieso schon gefährdet sind. Laut einer Studie, die vor kurzem erschienen ist, sind die Zahlen bei mehreren Arten in den letzten 30 Jahren um 80% zurückgegangen. Geier sind ziemliche Fortpflanzungsmuffel und wenn sie jetzt auch noch verstärkt gejagt werden, dann kann man sich vorstellen, dass bald ganz Schluss sein könnte mit den Populationen.
Wie sähe Afrika denn ohne Geier aus?
Ja, dann hätten erstmal andere Aasfresser mehr zu futtern, zum Beispiel auch Hunde. Aber das Problem ist, die würden wohl auch Krankheiten weiter verbreiten. Die toten Tiere, die Geier fressen, die waren oft auch krank. Und Hunde haben eher Kontakt zu anderen Tieren oder auch Menschen als Geier. Und damit ist eben das Ansteckungsrisiko auch größer.
Und zum Schluss kommen wir zum Sperma. Und zwar in Großbritannien. Davon gibt es zu wenig und zwar für die künstliche Befruchtung.
Genau, seit einem Jahr gibt es da eine nationale Samenbank. Die hat bis jetzt aber nur 9 Spender. Dabei war die Samenbank ja extra schon gegen den Samenmangel in Großbritannien eröffnet worden. Jetzt soll es deswegen eine Werbekampagne geben. Vorbild ist Dänemark.
Und wie werben die Dänen für die Samenspende?
Mit der Kraft der Wikinger und dem Spruch, die dänischen Exportprodukte seien Bier, Lego und Sperma. Darauf könne man stolz sein. Das findet die Leiterin der britischen Samenbank gut. Sie sagt, Männer sollen zeigen, worin sie gut sind. Und dafür gibt es dann von der Einrichtung umgerechnet knapp 50 Euro.
Tja, vielleicht motiviert das ja die Briten zu spenden. Oder vielleicht die Wikinger-Werbung. Danke, Anne Tepper.
Wetter.
Am Abend wird der Regen in vielen Regionen Deutschlands weniger und die Sonne kommt noch mal raus. Nur im Westen sind noch einzelne einzelne Schauer möglich, dazu bis 17 Grad. In der Nacht kühlt es weiter ab auf 14 bis 6 Grad. Der Tag morgen bringt im Osten und Norden einzelne Schauer, ab und zu auch Gewitter. Am längsten trocken und sonnig wird es vom Südwesten her bis in die Mitte Deutschlands. Die Temperaturen sind nicht mehr so richtig sommerlich, 16 bis 23 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.